Playback.
Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland Freiburg.
Heute hört ihr einen Vortrag von Luise F. Pusch, den sie am 16. Oktober 2013 in Dresden gehalten hat. Sie wurde 1944 geboren und betätigte sich seit den 60er Jahren neben Senta Trömel-Plötz als feministische Linguistin und als erste Sprachkritikerin der Bundesrepublik. Sie plädiert seit den 80er Jahren für die teilweise Entgeschlechtlichung der deutschen Standardsprache, um wenigstens dort Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Weil sie das für unrealistisch hielt, setzte sie sich für die Durchsetzung des großen Binnen-Is ein. Pusch habilitierte, war als Professorin tätig und veröffentlichte etwa 20 sprachkritische und unterhaltsame Bücher. Sie betreibt die Website fembio.org, auf der sie immer mal wieder ihre witzigen Glossen zum Thema Sprache veröffentlicht.
Ich freue mich, dass ich hier heute wieder sein kann und besonders an diesem Ort, wo Viktor Klemperer vor jetzt 80 Jahren gelehrt hat und natürlich auch schon lange vorher. Und 1935 wurde ja in die Lehre verboten. Dann kam er wieder hierher. Also Viktor Klemperer ist eines unserer großen Vorbilder für die Sprachkritik natürlich, speziell die deutschsprachige. Das andere wäre Karl Kraus, der international sehr bekannt ist, eben George Orwell. Also immer wenn das Wort Sprachkritik fällt, dann sagen alle Orwell und Neusprecher und so weiter. Wenige würden sagen Klemperer, obwohl das so wichtig ist. Gerade auch international ist es nicht so bekannt, ist er nicht so bekannt, wie er sein sollte, finde ich. Ich war heute in der Buchhandlung und da sagte mir die Buchhändlerin, ja, dieses Buch, also hier war ein junger Mitarbeiter, der kennt es gar nicht mehr, dieses LTI, die Lingua Tertii Imperii, also eines der ganz großen Werke der Sprachkritik. Und vor 20 Jahren noch hätten sie jeden Tag ein Exemplar verkauft. Also ist für mich auch eine Gelegenheit, wieder an dieses große Vorbild zu erinnern. Gleichzeitig auch daran zu erinnern, dass diese großen männlichen Sprachkritiker niemals quasi den Balken im eigenen Auge gesehen haben, dass die Sprache eben auch zu kritisieren ist als eine, die nicht nur Juden und Jüdinnen diskriminiert, sondern Frauen. Also ich habe manchmal gesagt, also die deutsche Sprache funktioniert besser als jede Burka, dabei Frauen zum Verschwinden zu bringen. Und wir können auch sagen, in Anlehnung an die LTI-Debatte, dass die Inform im Deutschen auch irgendwie die Funktion hat, so ähnlich wie der Judenstern. Es wird also sprachlich etwas ausgegrenzt. So sehr wir die Inform eigentlich brauchen, letztlich werden sie irgendwann überwinden müssen. Das fiel mir also ein, als ich hierher fuhr und den Viktor Klemperer las. Für heute, also ist ja angekündigt worden, die Frau ist nicht der Rede wert. Das ist der Titel eines Buches, das ich im Jahre 1999 veröffentlicht habe. Seither habe ich noch vier andere Bücher geschrieben zum Thema Sprachkritik, aus denen werde ich auch was vorlesen. Und das fünfte ist also im Entstehen und heißt Gerecht und Geschlecht. Das kommt raus im Januar. Und da greife ich besonders diese gerade sehr aktuelle Debatte auf, die ausgelöst wurde durch die Universität Leipzig und ihren Entschluss für das Gehirische Feminine. Und darum herum möchte ich heute einiges sagen und erzählen. Ich schreibe auf meinem frauenbiografischen Webportal fanbio.org eine Glosse, so jede Woche kommentiere ich da irgendwas zur laufenden Geschlechterdebatte, meistens ausgelöst, angeregt durch sprachliche Besonderheiten. Und das war natürlich also ein gefundenes Fressen und das Thema des Sommers eigentlich, das generische Femininum an der Universität Leipzig. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist, aber das wird auch im Laufe dieses Abends ganz klar werden. Zwischendurch eine Frage, können Sie mich gut verstehen? Ja, das ist prima. Ich habe das Thema natürlich auch immer sehr humoristisch behandelt. Also dieses Motto in meinem ersten Buch, je wichtiger eine Sache ist, umso lustiger muss man sie behandeln, oder Frau, von Heinrich Heine. Das habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen. Ich finde, die Sache ist sehr wichtig und deswegen habe ich, damit möglichst viele sich dafür interessieren, immer versucht, es auch lustig zu behandeln. Und natürlich ist das Thema auch sozusagen reif für Satire. Im ersten Teil wird es aber vielleicht nicht ganz so lustig, sondern zum Teil auch ernsthafter zugehen. Und dann wird es dann gegen Ende, werde ich mehr von meinen Glossen vorlesen. Aber erstmal so. Das Thema dieses Jahres, jedenfalls für eine feministische Linguistin, rund um dieses generische Femininum. Mein erster Beitrag dazu lautet Sprache und Frauenpolitik. Nur so als allgemeine Einführung für alle, die das Thema vielleicht zum ersten Mal heute Abend hören oder von dem Thema irgendwie hören. Mit dem Thema Sprache und Frauenpolitik beschäftigen sich formbewegte Frauen, die meisten Frauenbeauftragten und einige Sprachwissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten. Also es kam ja letztlich die Sprachkritik herüber aus den USA. Sie fing an, also die neuere Sprachkritik fing an mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA und schwappte dann rüber in den 70er Jahren nach Deutschland. Und da wurde sie aufgegriffen, die Diskussion hauptsächlich von Senta Trömel-Plötz und mir. Wir haben dazu die ersten wissenschaftlichen Artikel geschrieben und dann so in den 80er, 90er Jahren die Debatte weiter am Leben gehalten, zusammen mit den Frauenbeauftragten und allen feministisch engagierten Frauen und Männern. Und jetzt, wie gesagt, im Jahre 2013 ist es also plötzlich ein ganz großes Thema wieder geworden, worüber ich mich sehr freue. Ich habe 8 Bücher über feministische Sprachkritik geschrieben, also die liegen da, das sind 7 und das 8. ist, wie gesagt, in Mache. Darunter 1984 das Deutsche als Männersprache. Dieses Ding hier ist meistens in Gelb, aber das ist hier so eine Sonderauflage. Zum Frauentag am 8. März 2009 gab ich Die Standard, der feministischen Ablegerin des österreichischen Standard, ein Interview über den Sexismus in der deutschen Grammatik. Es generierte rund 700 überwiegend gehässige Kommentare. Die durchschnittliche Zahl an Kommentaren dort ist 20. Sie sehen, das Thema bewegt die Gemüter. Die meisten Männer sehen keinen Handlungsbedarf und finden die Reformbestrebungen der Feministinnen störend und lächerlich, ja abartig. Die Feministinnen und viele ganz normale Frauen wollen Frauen in der Sprache besser sichtbar machen und waren damit international auch schon äußerst erfolgreich gegen alle Widerstände. Die letzten großen Erfolge waren im Januar 2009 der offizielle Beschluss des US-amerikanischen Kongresses, sexistische Sprache in allen Verlautbarungen abzuschaffen. Also kaum war der Kongress, da wieder demokratisch geworden und Obama hatte gewonnen, da wurde dieses Sprachthema sofort angegriffen, aufgegriffen und dann im Sommer eben die Debatte um das generische Femininum an den Universitäten Leipzig und Potsdam. Unsere Erfolge machen wiederum die Gegner mobil und so dreht sich das Karussell. Ich werde mich hier überwiegend über den Sexismus in der deutschen Sprache äußern. Die Aussagen gelten aber auch für jede andere Genussprache. Interessentinnen und Interessenten können sich bei Hellinger und Bussmann Gender Across Languages, drei Bände aus dem Jahre 2003, orientieren. Das ist also eine Enzyklopädie über dieses ganze Problem. Da werden 30 verschiedene Sprachen abgehandelt und wie sie sich verändert haben unter dem Einfluss der feministischen Sprachkritik. Also manchmal ist es so ein bisschen weg und dann kommt es wieder. Muss man immer da richtig hineinsprechen. So. Also ein sehr empfehlenswertes Buch für diejenigen, die da etwas genauer sich informieren wollen. Marlies Hellinger und Hadumut Bussmann, Gender Across Languages. Mit Ausnahme des Englischen sind fast alle europäischen Sprachen Genussprachen. Mit einer für Frauen sehr nachteiligen Eigenschaft: Männer, hypothetische Personen, also in Sätzen wie fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, und gemischtgeschlechtliche Gruppen, alle mit demselben Genus bezeichnet, nämlich dem Maskulinum. Das Maskulinum erlaubt einen generischen, geschlechtsübergreifenden Gebrauch, das Femininum nicht. Überdies sind die meisten Bezeichnungen für Frauen aus denen für Männer abgeleitet. Der Student, die Studentin. Verkürzt gesagt macht ein männliches Wesen, im Französischen kann das auch ein Hund sein, jede noch so große weibliche Gruppe symbolisch zu einer Männergruppe. 8 Schülerinnen und ein Schüler sind auf Deutsch zusammen 9 Schüler. Der Mann als Norm- und Standardversion des Menschen wird uns von den Sprachen aufgezwungen. Die Frau erscheint entsprechend als Abweichung von dieser Norm. Hat ja eben auch für Tina Melzer schon gesagt. Sie ist wie eine Frau, die bei einem Mann zur Untermiete wohnt. Sie hat keine eigene Adresse. Dieses Sprachprinzip ist bekannt unter dem Namen MAN, Male as Norm oder Mann als Norm. Die Gegner der feministischen Sprachkritik behaupten, das Maskulinum sei ökonomisch und stünde für beide Geschlechter. Empirische Forschungen haben aber den Beweis erbracht, dass das Maskulinum keineswegs neutral ist, sondern in den Köpfen der Menschen überwiegend männliche Bilder erzeugt und Gedanken an Frauen gar nicht erst aufkommen lässt. In einer Studie wurden die Testpersonen beispielsweise gefragt, welcher SPD-Politiker sollte bei den nächsten Bundestagswahlen für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren? Der Kontrollgruppe wurde die Frage in geschlechtergerechter Form gestellt. Welche SPD-Politikerin oder Politiker sollte bei den nächsten Bundestagswahlen für das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers kandidieren? In der Version mit beiden Geschlechtern wurden stets mehr Frauen vorgeschlagen als in der maskulinen Version. Dazu die Linguistin Friederike Braun. Die Studie hat gezeigt, dass es von der Formulierung der Fragen abhängt, wie häufig Frauen vorgeschlagen werden. Das bedeutet also, dass die verschiedenen sprachlichen Formen die Chancen von Frauen ganz konkret verringern oder erhöhen. Und dabei geht es um sehr konkrete Vorteile in Form von Anerkennung, Karriere und nicht zuletzt finanziellem Gewinn. Etwas Besseres könnte natürlich den Männern nicht passieren und ganz besonders unseren männlichen Machteliten in Politik, Wirtschaft, Medien und so fort. Der Gedanke an die weibliche Konkurrenz wird schon im Vorfeld, vor jeder Auseinandersetzung um gerechtere Verteilung der Ressourcen, durch die Männersprache erschwert. Frauen kommen vielen, auch vielen Frauen, gar nicht erst in den Sinn. Der Kampf für eine gerechte Sprache ist langwierig, aber notwendig. Und er lohnt sich. Das Maskulinum ist nicht mehr das, was es einmal war. Also viele Frauen fragen sich ja, wie lange sollte das noch dauern, bis wir mal eine gerechte Sprache haben. Und ich arbeite jetzt seit 35 Jahren an dem Thema. Und dazu muss ich als Linguistin sagen, also wir haben, obwohl das für manche überraschend klingen mag, schon sehr, sehr viel geschafft. Also das Maskuline ist eben nicht mehr das, was es einmal war. Typischerweise, wir wissen alle, dass die Sprache sich dauernd ändert. Dieser Wandel findet aber hauptsächlich im Wortschatz statt. Und der Wortschatz ist auch das Feld der Untersuchung von Klemperer, von Orwell und auch von Karl Kraus. Was sie alle überhaupt nicht im Blick hatten, war die Infrastruktur. Also es ist so, als ob sie immer so irgendwelche großen Gebäude sich angeguckt hätten. Was bedeutet das jetzt? Aber nicht die Kanalisation, nicht die Straßen, all das, was die Sprache im Kern ausmacht, die Grammatik. Und in dieser Grammatik ist eben in ganz viele Grammatiken eingeschrieben, dass die Frau ein Wesen zweiter Ordnung ist und nicht der Lebewert letztlich. Und darauf hat eben erst die feministische Sprachkritik den Blick gelenkt und hat die Grammatik geändert. Das Maskulinum, also früher, ich erinnere mich, in den 60er Jahren, da schrieben wir an die Behörden, sehr geehrte Herren. Oder sehr geehrter Herr, das war also alles, was irgendwie nicht so ganz klar war, das waren Herren. Wir hatten das Wort Fräulein noch für unverheiratete Frauen. Und die Frauen bekämpften uns Kritikerinnen, die wollten das Wort Fräulein weiter behalten, weil es gab keinerlei Bewusstsein über diese Struktur, was das eigentlich bedeutete. Und jetzt ist es doch so, wenn eine Gruppe so angeredet wird, liebe Bürger, liebe Zuhörer, also eine gemischtgeschlechtliche Gruppe, das finden die Leute jetzt nicht mehr passend. Nicht mehr höflich. Also insofern hat das Maskulinum sich geändert. Es steht nicht mehr unhinterfragt für beide Geschlechter. Und damit hat sich also wirklich die Grammatik geändert und das geschieht eigentlich sonst nur so in geologischen Zeiträumen. Die Grammatik ändert sich eigentlich gar nicht. Und da haben wir also in 35 Jahren enorm was geschafft. Jetzt also zum Thema das generische Femininum in Leipzig. Da wurde ich dann von der Deutschen Welle und vom Spiegel und einigen anderen Medien interviewt dazu. Ich habe hier das Interview mit der Deutschen Welle mal mitgebracht, weil da auch wieder einiges Grundsätzliche erörtert wird zu dem Thema. Das Interview heißt Nachdenken über unsere Männersprache zum generischen Femininum der Uni Leipzig. Und da gibt es jetzt einen Vorspann. Die Interviewerin hieß Marie Todeskino. Also, ich habe auch gesagt, also dieser Name, was machen Sie dazu? Ich vermute, Sie werden Todeskino ausgesprochen, sagt sie ja. Und es ist wirklich ein interessanter Name und eine interessante Frau. Sie macht einen Vorspann in ihrem Interview. Professorin, Studentin, Mitarbeiterin, weibliche Bezeichnungen sollen an der Uni Leipzig künftig auch für Männer gelten. Doch führt das auch zu mehr Gleichberechtigung? Ein Interview der Deutschen Welle mit der Linguistin Luise Pusch. Sie können übrigens diese Texte alle nachlesen, auch demnächst natürlich in dem Buch Gerecht und Geschlecht, aber auch jetzt schon im Internet unter fanbio.org, also mein Webportal, und da gehen Sie dann auf Weblog Luise oder gehen Sie im Internet und gucken Sie nach Laut und Luise, dann finden Sie das alles. Sie sagt, in der deutschen Öffentlichkeit wird seit 30 Jahren über das Thema Geschlecht und Sprachgerechtigkeit gestritten. In den 1980er Jahren wurden deshalb Doppelformen wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland eingeführt. Die Uni Leipzig geht mit der geplanten Einführung des sogenannten generischen Femininums, das wie sonst das generische Maskulinum beide Geschlechter meinen soll, noch einen Schritt weiter. beschlossen hat die Änderung der männlich dominierte erweiterte Senat der Hochschule. Vor einem Monat stimmte auch das Rektorat zu. Die neue Verfassung, zu der auch die Bezeichnungsänderungen zählen, tritt in Kraft, wenn das Wissenschaftsministerium keine Änderungen fordert. Doch es hat bereits signalisiert, dass es die neue Sprachregelung nicht beanstanden will. Über die Signalwirkung der neuen Sprachregelung an der Hochschule und den Einfluss von Sprache auf unsere Gesellschaft hat die Deutsche Welle mit der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch gesprochen. Deutsche Welle, Sie forschen seit über 30 Jahren über Sprachgerechtigkeit. Welche Bedeutung hat der Beschluss für die Frauen an der Uni Leipzig? Antwort, das ist auf alle Fälle ein Fortschritt, und zwar nicht nur an der Uni Leipzig, sondern bundesweit. Der Beschluss wird diskutiert, das regt die Leute zum Nachdenken an und jede Art von Nachdenken über unsere Männersprache ist für die Sprache insgesamt gut, denn diese Sprache ist sehr ungerecht. Deutsche Welle, warum ist es denn so wichtig, in der Sprache gerecht zu sein? Antwort, es hat viel mit Identitätspolitik zu tun. Frauen wollen, dass sie in der Sprache genauso sichtbar sind wie Männer, denn die Männersprache verdrängt jeden Gedanken an Frauen. Jeder Satz, der im Maskulinum über Personen spricht, erzeugt in unseren Köpfen nur männliche Bilder und das ist ein ganz großer Nachteil für Frauen. Deutsche Welle, wie genau beeinflusst Sprache denn unsere gesellschaftliche Realität? Antwort, im Deutschen haben wir lauter Suggestivsätze, die dieses männliche Bild erzeugen. Also Sie kennen vielleicht so amerikanische Gerichtsfilme, wo die dann plötzlich der Verteidiger aufspringt oder die Verteidiger und schreit, loaded question, Suggestivfrage. Und ich vergleiche unsere deutsche Sprache mit diesen Suggestivfragen. Wer wird der nächste Bundeskanzler? Wir haben keine andere Möglichkeit, diese Frage zu stellen. Wer wird die nächste Bundeskanzlerin? Da würden alle sagen, es ist zwar hier naheliegend, trotzdem ist es grammatisch merkwürdig. Es müsste so und so heißen und das ist eine loaded question. Da wird also die Antwort bereits eigentlich schon mitgeliefert. Es muss jedenfalls aus der Gruppe der Männer sein. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker an. All diese Sachen, das ist alles suggestiv. Wenn Sie zum Beispiel hören, wer wird der neue Bundespräsident, dann ist das eine Suggestivfrage. Da kommt das Bild einer Bundespräsidentin kaum noch in den Blick. Es gibt viele psychologische Tests, das habe ich schon erzählt, aber das kann man ruhig nochmal sagen, die den Effekt nachgewiesen haben. Wenn solche Fragen im Maskulinum gestellt werden oder Geschichten im Maskulinum erzählt werden und dann sollen die Testpersonen die Geschichte vervollständigen, dann wählen sie meistens Personen mit männlichen Namen. Sie stellen sich also Männer vor. Wenn vorher die Doppelform gewählt wurde, ist es gleich. Es werden Männer- und Frauennamen genannt. Und wenn jetzt das Femininum gewählt würde, dann würden sich wahrscheinlich mehr Frauen vorstellen. Und das ist der Sinn der Sache, dass die Frauen auch mal in die Köpfe der Gesellschaft hineinkommen. Deutsche Welle, Gegner werfen Ihnen vor, dass das generische Femininum inhaltlich nichts bringe und die Sprache nur unnötig verkompliziere. Ist die Verwendung nicht zu umständlich? Antwort, es kommt auf die Werte an. Wenn wir sprachliche Gerechtigkeit wollen, brauchen wir etwas anderes als das generische Maskulinum. Die Doppelform, also zum Beispiel Professorinnen und Professoren, ist allgemein als gerecht anerkannt. Aber natürlich viel umständlicher als das generische Femininum. Die Doppelform ist eigentlich nur ein Entgegenkommen gegenüber den Männern, weil sie dadurch nicht so in ihre Identität verletzt werden wie Frauen durch das generische Maskulinum, das wir schon seit Jahrtausenden haben. Also ich habe immer gesagt in meinen Vorträgen, wenn dann gesagt wird, ja, aber ist das nicht alles viel zu umständlich? Da habe ich also immer heftig mit dem Kopf genickt und gesagt, ist natürlich tatsächlich viel zu lästig, die Männer immer mitzuerwähnen. Ja?
Was ändert im Sinne einer Gleichstellung denn ein generisches Femininum im Gegensatz zu einem generischen Maskulinum? Ich meine, ich weiß
nicht. Wir kommen später darauf zu sprechen, aber nur ganz kurz, dass, wie ich schon sagte, nach der kompensatorischen Gerechtigkeit, nach 2000 Jahren generischem Maskulinum könnten wir vielleicht mal 200 Jahre generisches Femininum gebrauchen. Stichwort ist kompensatorische Gerechtigkeit. Deutsche Welle. In Ihren Publikationen schlagen Sie noch viel tiefgreifendere Änderungen in der deutschen Sprache vor. Antwort: Ich habe schon immer ein Stufenmodell vorgeschlagen. Erstmal müssen wir die Frauen in die Sprache hineinbringen, am besten mit dem generischen Femininum, aber das Ziel sollte später die Abschaffung der Endungen sein. Eine solche Ableitung der Femininer aus dem Maskuliner gibt es ja zum Beispiel im Englischen kaum. Eigentlich sollten wir Frauen die Wortstämme besetzen, wie ich es nenne. Die Arzt und der Arzt. Dann gilt ärztlich automatisch für beide Geschlechter. Und wir müssen uns nicht mit ärztlich und ähnlichem herumschlagen. Oder Bürgerinnensteig und all diese Geschichten. Nach der Abschaffung des Iden wollen wir zweitens das Neutrum für Personenbezeichnungen einführen. Wir hätten dann die, der und das Professor. Das In brauchen wir zum Beispiel auch nicht bei die Angestellte, die Abgeordnete und so weiter. Also ganz viele Wörter im Deutschen kommen ja völlig ohne das In aus. Und wir nennen das als Differentialgenus. Die Delegierte, der Delegierte. Das ist irgendwo an Ihnen zu sehen, das funktioniert ja bestens. Dann sind Sie im Plural garantiert geschlechtsneutral. Es gibt ganz viele Personenbezeichnungen im Deutschen, die bereit zu funktionieren. Systematisch ist die Endung in also eigentlich nicht nötig. Für Personen, deren Geschlecht nicht feststeht und die im Singular benannt werden müssen, haben wir dann das Neutrum. Also gesucht wird ein Professor, das sich in feministischer Theorie auskennt. Wir haben, anders als zum Beispiel die romanischen Sprachen, im Deutschen das Neutrum und warum sollen wir es nicht aktivieren für diesen Mitteilungszweck, über Personen zu reden, deren Geschlecht nicht vorher festgelegt werden soll. Also, wer wird das nächste Bundespräsident? Deutsche Welle, inwiefern ist die Diskussion um die feministische Linguistik ein sehr deutsches Phänomen? Antwort: Der Staat Washington im Nordwesten der USA hat gerade etwas Ähnliches wie die Uni Leipzig gemacht. Dort wurde ganz gründlich die gesamte Verfassung des Staates umgeschrieben in eine geschlechtergerechte Sprache. Also alles, was da mit Man endete, wurde geändert. Chairman heißt jetzt durchgehend Chair. Und Freshman wurde zu First Year Student. In der englischen Sprache gibt es nicht so viele Probleme wie im Deutschen, denn unsere Sprache ist besonders komplex und schwierig zu therapieren. Aber das Anliegen haben viele andere Länder auch und führen es auch durch. Ich erinnere noch mal an Hellinger und Bussmann. Deutsche Welle. In Leipzig wurde die Änderung von einem männerdominierten Senat verabschiedet. Ist das auch ein Signal für ein verbessertes frauenpolitisches Klima an den deutschen Hochschulen? Antwort: Das wäre zu hoffen. Es bleibt aber noch abzuwarten. Tatsächlich haben wir ja in den letzten 30 Jahren in vielerlei Hinsicht auch Fortschritte gemacht. Es gibt jetzt nicht mehr nur um 4% Professorinnen wie zu der Zeit, als ich studiert habe. Also ich war an der sogenannten Reformuniversität Konstanz dann angestellt. Da war ich überhaupt nach 1946 die erste Frau, die sich habilitierte. Es waren nur Männer, da der Professorenrang. Also es gibt jetzt nicht mehr nur 4%, sondern es sind immerhin 19%. Das ist eine Verfünffachung. Aber wir sind noch längst nicht am Ziel einer 50-50-Quote. Aus Leipzig hören wir, dass es dort auch mehr Studentinnen als Studenten gibt. Allein das statistische Prinzip legt also nahe, von Studentinnen zu sprechen. So, das war jetzt diese Geschichte. Und der dritte Beitrag zu dem Thema befasst sich jetzt mit Reaktionen männlicher Linguisten auf das umfassende Femininum in Leipzig. Und dann gehe ich also in den zweiten Teil und erzähle mal was Lustigeres. das habe ich also in zwei Teilen geschrieben, aber ich lese nur den ersten Teil vor. Dieser Text heißt Generisches Femininum erregt Maskulinguisten. Teil 1. Die feministische Sprachkritik hat es weit gebracht. Früher wurde sie von der Maskulinguistik, kurz für etablierte männlich geprägte Linguistik, schlicht ignoriert. Mit derartigem unlinguistischen Blödsinn machte man sich nicht die Hände bzw. den wissenschaftlichen Werdegang Curriculum Vitae und das Schriftenverzeichnis schmutzig. Nun, da feministische Sprachforderungen nach 35 Jahren Nerverei sogar von der Deutschen Universität selbst nachgerade übererfüllt werden, wendet sich das Blatt. In den letzten Wochen haben sich zwei männliche Sprachwissenschaftler herbeigelassen, die im Publikum in konservativen Zeitungen linguistische Analysen bzw. Anleitungen zur Gelassenheit zum Thema generisches Femininum zu verabreichen. Beide sagen im Wesentlichen dasselbe wie ihr heroischer Vorkämpfer Hartwig Kalverkämper schon vor 35 Jahren. Vielleicht kennen einige dieses Buch, Das Deutsche als Männersprache. Kennt das jemand? Und da gibt es also ganz vorne diese Debatte mit Hartwig Kalverkämper, der gegen Senta Trimmel-Plötz da aufgetreten ist, und ich habe sie dann verteidigt und auch die feministische Linguistik verteidigt und dabei gemerkt, wie spannend das Thema ist, und bin dann dabei geblieben. Also das verdanke ich Herrn Kalverkämper. Vor 35 Jahren sagte er, die feministische Sprachkritik sei unlinguistisch, sie vernachlässige die in den Sprachen auch sonst so übliche Neutralisierung und dergleichen mehr. Neu hinzugekommen ist die putzige Idee, das Deutsche sei keine Männersprache, sondern im Vergleich zu anderen Sprachen sogar besonders frauenfreundlich. Selten so gelacht. Ich habe diese Argumente zwar alle schon im Jahre 1979 widerlegt, aber da Maskulinguisten sich erst neuerdings mit dem Thema befassen, ist ihnen das offenbar entgangen. Die beiden Sprachwissenschaftler heißen Hans-Martin Gauger, Jahrgang 1935, und André Meinunger, Jahrgang 1969. Sie publizierten ihre Artikel in der Welt bzw. in der FAZ. Es wäre interessant, die beiden Aufsätze zusammen abzuhandeln, aber das könnte die Geduld der Leserin überstrapazieren. Deshalb erledige ich sie nacheinander. In dieser Woche befasse ich mich mit Gaugers Artikel. Der hieß, wir fahren jetzt 14 Nächte in den Sprachurlaub aus der FAZ im Juli. Der war auch, es ist nicht so leicht online zugänglich. Erstens, ist die Sichtbarmachung der Frau dermaßen wichtig? Ich glaube, wir könnten mal das Fenster ein bisschen aufmachen. Die Luft wird ja zunehmend schlechter. Ich hoffe, dass Sie das eine Weile aushalten können. Geht es?
So?
Ja, ist schon besser. Also, ist die Sichtbarmachung der Frau dermaßen wichtig? Gauger, emeritierter Romanist, kritisiert in seinem Artikel die Bemühungen der feministischen Linguistik um eine gerechte Sprache als gegen die Sprache gerichtet. Zitat. Da haben wir nun gleich das Problem. Entweder man stellt sich auf die Seite der Sprache, oder aber das mit der Sichtbarmachung der Frau ist einem dermaßen wichtig, dass man es vorzieht, sich gegen die Sprache zu stellen. Zitat Ende. Männer haben kein Problem mit dieser Sprache, sie werden ja auch von ihr bestens bedient und verwöhnt. Sie sagen aber nicht, wir wollen unsere unverdienten Privilegien beibehalten, sondern diese Frauen tun der Sprache Gewalt an. So formulieren es die meisten antifeministischen Sprachschützer. Gauger drückt sich etwas gemäßigter aus und sagt lieber, wir stellen uns gegen die Sprache. Oder unsere Vorschläge seien sprachwidrig. Und was ist, wenn diese Sprache Frauengewalt antut, sich gegen Frauen stellt oder frauenwidrig ist? Soll dann immer noch die Sprache, ein Abstraktum, gegen das weibliche Recht auf Gleichberechtigung verteidigt werden? Früher argumentierten Maskulinguisten meist so, dass die offensichtliche Bevorzugung der Männer bei den Personenbezeichnungen reiner Zufall sei. Die entsprechende Formel hieß, die Feministinnen kennen nicht einmal den Unterschied zwischen Sexus und Genus. Es hieß dann immer, es ist also alles so. Das heißt, der Tisch oder das Messer, die Gabel und der Löffel, und so ist das auch bei der Personenbezeichnung, das ist eben alles Zufall. Das ist natürlich Blödsinn. Viele argumentieren bis heute so altertümlich. Gauger aber ist schon ein Stück weiter, er gibt zu, Zitat. Was nun aber die Erklärung der in vielen Sprachen allgegenwärtigen männlichen Genusneutralisierung angeht, so liegt sie auf der Hand. Es kann dir wirklich nicht erstaunen, dass unsere Sprachen das Männliche privilegieren. Unsere Welt ist nun einmal von sehr weit her durch die männliche Sicht geprägt. Und dies muss sich doch in unseren Sprachen, die auch von sehr weit her sind, spiegeln. Es gibt ja in jeder Hinsicht für die Sprachen, für die Wurzeln dessen, was man Abendland nennt. Judentum und Christentum sind männlich geprägt, die griechisch-römische Antike ebenso, Rom nicht ganz so stark wie Athen. Aber was unsere Sprachen angeht, müsste man ja noch erheblich weiter zurück. Zitat Ende. Und da das schon immer so war, soll es auch weiterhin so bleiben, findet Gauger. Ein armseliges Argument für wahr. Wenn wir dieser Denkweise generell gefolgt wären, gäbe es weiterhin offiziell Feudalherrschaft, Leibeigenschaft und Sklaverei. Hätten Frauen noch heute kein Wahlrecht und so weiter. Zweites Kapitel am falschen Thema festgebissen. Gauger gibt sogar noch mehr zu, um seine Ansicht dann sogleich gegen die feministische Linguistik zu wenden. Er schreibt, übrigens dominiert die Männersicht in der Sprache wohl nirgends so stark wie dort, wo es um das Beschimpfen, Beleidigen und ganz allgemein um die Kennzeichnung von Negativen geht. Und in dieser Hinsicht schneidet, wenn man schon wertet, das Deutsche ganz entschieden besser ab als unsere Nachbarsprachen. Denn unser üblichstes vulgärfamiliäres Schimpfwort ist genderneutral. Damit meint der Spezialist für Vulgär- und Fäkalsprache das Wort Arschloch. Das Arschloch, genderneutral. Während natürlich, also im Italienisch und Französisch zum Beispiel, gibt es sehr viele maskuline oder feminine Schimpfwörter und so weiter. Die feministische Sprachwissenschaft hat dies so gut wie gar nicht bemerkt, klagt Gauger. Die hat sich sehr einseitig an anderen, vor allem an der femininen Motion festgebissen. Also Motion ist der Ausdruck für der Schüler, die Schülerin. Das nennt man Motion oder Movierung. Das Femininum wird durch Movierung aus dem Maskulinum erzeugt oder durch Motion. Also, wo ist ich denn? Ach ja, jetzt weiter Gauger. In der vulgären, auch schon familiären Sprache hätte sie noch häufiger fündig werden können, die feministische Linguistik. Das Buch von Luise Pusch, das Deutsche als Männersprache aus dem Jahre 1984, suggeriert bereits im Titel, Männersprache gelte speziell für das Deutsche. Da stoßen wir einmal wieder auf den bis vor einigen Jahrzehnten üblichen Tunnelblick der Germanisten. Zitat Ende. Da ich in Gaugers Analyse als einzige Vertreterin der feministischen Linguistik namentlich genannt werde, möchte ich mir dieses Zitat besonders liebevoll zur Brust nehmen. Da haben wir uns also sehr einseitig am generischen Femininum festgebissen, weil wir es unterlassen haben, uns um Gaugers Spezialgebiet Fäkalsprache zu kümmern. In festgebissen klingt das bekannte Klischee für Feministinnen an, verbissen. Und jedes andere für streitbare Frauen, Stutenbissigkeit. Zu Gaugers herablassender Unterstellung, die feministische Sprachwissenschaft hat dies so gut wie gar nicht gemerkt, ist aus feministisch-linguistischer Sicht Folgendes zu sagen. Wir kennen die beiden Abarten des sprachlichen Sexismus sehr genau. Ich habe sie als groben und alltäglichen Sexismus bezeichnet. Der grobe Sexismus fällt den meisten durchaus auf, sofern ihnen Sexismus überhaupt auffällt. So ist er denn schließlich auch Gauger aufgefallen. Groben Sexismus finden wir überwiegend im Beschimpfungsvokabular der Sprache, in den Sprichwörtern und in Texten aller Art. Besonders tut sich dabei die Werbesprache hervor. Das wissen wir alle, es nervt uns täglich, aber es ist nicht das schlimmste Übel. Das eigentlich Entsetzliche an unserer Sprache ist der alltägliche Sexismus, der den meisten nicht einmal mehr auffällt. Es ist die Eigenschaft des Deutschen und vieler anderer Männersprachen, die Frauen sprachlich zum Verschwinden zu bringen, so wie nur ein einziger Mann auftaucht. Kurz, der wahre Feind ist das generische Maskulinum, das zu gebrauchen uns die deutsche Grammatik vorschreibt und das Frauen besser unsichtbar macht als jede Burka. Denn es erledigt die Frauen gleich scharenweise. Tausende auf einen Streich. Aus 9.999 Sängerinnen und einem Sänger werden auf Deutsch 10.000 Sänger. Die Frauen können selbst zusehen, wo sie geblieben sind. Tunnelblick der Germanisten. Weiterhin attestiert mir Gauger wegen des Titels meines Buches Das Deutsche als Männersprache einen Tunnelblick der Germanisten. Ich bin aber kein Germanist, ja, nicht einmal Germanistin, sondern promovierte Anglistin und habilitierte Sprachwissenschaftlerin. Und als Anglistinnen wurden Sandra Trümmelblötz und ich, die allgemein als Begründerinnen der feministischen Linguistik in Deutschland gelten, intensiv von der feministischen Sprachkritik der USA geprägt, die sich im Anschluss an die Sprachkritik der Bürgerrechtsbewegung der USA entwickelte. Das Englische ist sehr viel leichter zu therapieren als die europäischen Kennersprachen. Mag eine deutsche Feministin die Doppelformen, ja sogar das große I, wie den LehrerInnen, lästig finden? Für eine englischsprachige Feministin gibt es keinen einzigen formalen Grund, das generische He nicht durch ein generisches She zu ersetzen. Das ist also genauso kurz, genauso nett und ist ein schönes Empathietraining für Männer. Gauger fände ein generisches She genauso ungerecht wie das generische He. Nach dem Rotationsprinzip ist es aber nur gerecht und kann erstmal für die nächsten 1000 Jahre so bleiben. Gemäß Gaugers eigener Formulierung, unsere Welt ist nun einmal von sehr weit her durch die männliche Sicht geprägt, müsste Frau bei der Berechnung der Länge der Kurse gar noch erheblich weiter zurück. Wie Tag und Nacht. Kommen wir nun zu dem neckischen Titel, den Gauger für seine linguistische Analyse gefunden hat. Wir fahren jetzt 14 Nächte in den Sprachurlaub. Was will uns der Professor damit sagen? Er will darauf hinweisen, dass es nichts Besonderes ist, dass Bezeichnungen wie Lehrer alle Lehrerinnen mit einschließen sollen. Zitat. Auch wichtig, aber weithin unbekannt, gibt es jenes Verfahren der Neutralisierung, der inklusiven Opposition, auch außerhalb des Genus- oder Genderbereichs. Es ist also etwas Allgemeineres, Übergreifendes. Zum Beispiel, um nicht irgendeines zu nennen, kann das Wort Tag das Wort Nacht mit einschließen. 24 Stunden auf der einen Seite, zum Beispiel im Satz, wir waren 14 Tage unterwegs. Es kann aber umgekehrt Nacht gerade ausschließen, dann sagen wir einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das Wort Tag hat also auch einmal eine eingeschränkte Bedeutung und eine generische. Dieses Argument brachte schon Gaugers Vorläufer Karl Backenbauer vor 35 Jahren gegen die feministische Linguistik vor. In seinem Bezugssystem hießen die jeweils neutralisierenden Wörter der opponierenden Begriffspaare Archilexeme. Ich schrieb damals dazu unter anderem folgendes, Zitat. Eine nach versteckten Wertungen forschende Analyse hätte hier zu fragen, welches von zwei Oppositionsgliedern trägt den Archisieg davon? Warum sagen wir nicht, ich bin 5 Nächte weggefahren statt 5 Tage? Schon ein kurzes Hinsehen liefert interessante Aufschlüsse. Bei den Nutztieren wird anscheinend das nützlichere Geschlecht zum Archi. Die Gans gegenüber dem Gänserich. Also da ist das Gänse auf der Wiese, welches Geschlecht das ist, wissen wir nicht, aber wir sagen Gänse. Da sind Kühe auf der Wiese, sehen wir auch von Weitem nicht. Wir sagen nicht Stiere. Bei den Raubtieren das starke Geschlecht. Der Löwe, die Löwin, aber wir sagen aber die Löwen ganz allgemein. Bär und Bären. Bei den relativen Adjektiven wird dasjenige zum Archi, das das Meer der jeweiligen Dimension bezeichnet. Wie groß ist diese Stadt, aber nicht wie klein ist sie? Wie lang ist der Rock, aber nicht wie kurz ist er? Also, Zusammenfassung, das Archilekt 10 Tag hat gegenüber Nacht die positiveren Konnotationen. Zum Archi wird also jeweils das jeweils Wichtigere, Größere, Positivere. Wie schön für uns Frauen. Ohne Frauen kein allgemeiner Sprachgebrauch. Gauger empfiehlt abschließend, den allgemeinen Sprachgebrauch kann man nur sich selbst überlassen. Genau, sage ich dazu. Sprache ändert sich dauernd durch diejenigen, die sie benutzen. Sprachwandel vollzieht sich durch öffentliches Reden, von dem Männer die Frauen bis vor kurzem ausgeschlossen haben. Oft per Gesetz. Die Frau durfte nicht von der Kanzel predigen, nicht zu Gericht sitzen, nicht an der Universität studieren, geschweige denn lehren. Sie durfte nicht wählen, also in der Politik nicht mitreden und mitbestimmen. Männer redeten in der Öffentlichkeit miteinander, übereinander. Seit etwa 50 Jahren aber reden immer mehr Frauen in der Öffentlichkeit mit. Wir wollen miteinander, übereinander reden, aber die Sprache, die wir vorfanden, erlaubte dies nicht. Wie gesagt, sobald ein einziger Mann hinzukommt, wird im Deutschen jede noch so große Menge von Frauen symbolisch zu einer Männermenge. Klar, dass wir das nicht hinnehmen mochten und unsere eigenen Sprachkonventionen entwickelt haben. Zweifellos tragen auch feministisch sensible Frauen zum allgemeinen Sprachgebrauch bei und nicht zu knapp. Sogar so sehr, dass es nun auch schon emeritierte Sprachwissenschaftler aufschreckt, die sich bisher nicht darum gekümmert haben, was viele und immer mehr Frauen weltweit von den Männersprachen halten. Soweit ist also die Debatte jetzt gekommen. Die anderen Sachen dazu sparen wir mal. Und ich werde jetzt ein paar Glossen vortragen. Wie diese Prinzipien illustriert sind. Aus dem Buch Die Eier des Staatsoberhaupts. Das ist also mein erster Band, in dem ich hauptsächlich Sprachglossen vorstelle. Lese ich vor die Glosse Kopftuchverbot für Referendare. Dass es in Deutschland auch Referendare gibt, die im Unterricht das Kopftuch tragen wollen, wusste ich bisher nicht. Aber auf alle Fälle wurde es ihnen bedauerlicherweise verboten. Wie ich in einer Zeitungsnotiz las, die mir eine Freundin zuschickte. Das ist aus der Oldenburgischen Volkszeitung vom Februar 2007. Das Bremer Oberverwaltungsgericht entschied in einem gestern veröffentlichten Urteil, dass das im Schulgesetz festgelegte strikte Kopftuchverbot für alle Lehrkräfte rechtmäßig ist. Auch für Referendare gibt es dabei keine Ausnahme. Ich finde es sehr schade, dass die Referendare keinen Kopftuch haben. Denn wenn sie es täten, wäre vielleicht das ganze Kopftuchproblem auf elegante und friedliche Art vom Tisch. Einmal könnten die Referendare, von denen ja viele schon bedenklich viel Glatze zeigen, ihre sexuell aufreizende Blöße bekämpfen. Über dieses Wirksam gegen Auskühlung des Gehirns schützen, deren verheerende Folgen jeder warmherzigen Frau bekannt sind. Andere könnten eine herausfordernde Haarpracht verbergen, die die Frauen nur auf unlaute Gedanken bringen würde. Und schließlich könnten allesamt gegen die weit verbreitete Auffassung, das Kopftuch symbolisiere die Unterordnung der Frau durch den Mann, ein ebenso überraschendes wie überzeugendes und nachdrückliches Zeichen setzen. Wieder einmal hat der Gesetzgeber durch bürokratischen Übereifer eine vielversprechende Chance des demokratischen Miteinanders herzlos zunichte gemacht. Also auf, ihr Kopftuchträger unter dem Referendar. Lasst euch durch dieses männerfeindliche Verbot nicht einschüchtern und leistet euren friedlichen Beitrag zur Integration. Die nächste Kurze aus diesem Band heißt Die rote Falke und die Bundesadlerin. Eine Zuhörerin aus Linz, die mit dem männlichen Begriff Kinderfreunde nicht glücklich war. Das ist also die österreichische Bezeichnung für den Kinderschutzbund. Die fand den Namen der zugehörigen Jugendorganisation Rote Falken genauso formvergessen. Über Falkinnen hatte ich noch nicht viel nachgedacht. Zuletzt sah ich eine auf der Adlerwarte Berlebeck. Auf dem Weg zu der Adlerwarte kamen wir an einem Adlergrill vorbei. Endstation für den Herrscher der Lüfte. Jedenfalls ein weiteres Beispiel dafür, dass manche bei der Namensfindung kein glückliches Händchen haben. Inzwischen hat Fanbio-Leserin Allison uns in ihrem Kommentar zu der Glosse Gästinnen willkommen auch mit Adlerin ja über Falken im Englischen aufgeklärt. Falken ist das Weibchen. Das Mädchen heißt Thurston oder Thurston. Zu Deutsch Drittel. Weil es ein Drittel kleiner ist als die Falken. Der starke und ultraschnelle Vogel, an den uns die Bezeichnung roter Falke erinnern soll, ist also mit ziemlicher Sicherheit ein Weibchen. Denn nach dem schwächeren Drittel wollte man sich wohl kaum nennen. Allison sagte auch, bei den Greifvögeln sei es ganz allgemein so, dass die Weibchen größer und stärker sind, im Durchschnitt etwa 30-50%. Davon weiß allerdings fast niemand etwas. Und das liegt zum einen an der fixen Idee, dass das Größere immer das Männliche ist, zum anderen an der Sprache. Wenn Falcon mit She pronominalisiert wird, oder Aquila, lateinisch-italienisch für Adler, ebenfalls feminin ist, fragen wir uns vielleicht schon eher, woran das liegt, und forschen vielleicht mal nach, ob der König der Lüfte nicht in Wirklichkeit eine Königin ist. Und forschen muss sein, denn die männlichen Experten halten mit diesen Tatsachen hinter den Bergen. Die verstecken sie eher schamhaft, als dass sie sie laut hinausposaunen. Aber unter www.kaiseradler.de können Sie sich gründlich aufklären. Einfach immer nach dem Wort Weibchen suchen. Und gibt ja diese Suchfunktion über die ganze Seite. Dann finden Sie für alle Adlerarten, vom stolzen Kaiseradler über den Steppenadler bis zum Steinadler, den stereotypen Satz, die Weibchen sind größer als die Männchen. Es waren mehr als doppelt so groß. Denn viel interessanter als die Falkin ist da ja tatsächlich die Adlerin, weil sie ironischerweise seit je männliche Herrschaft symbolisiert, vorzugsweise als Wappentier. Wir haben den Bundesadler, die österreichische Doppelmonarchie hat ihren Doppeladler, der Weißkopfseeadler ist das Nationalsymbol der USA. Entschuldigung für diese akustischen Aussetzer hier. Unvorstellbar, dass das alles Adlerinnen sind. Und doch ist es so. Da sind also diese stolzen weiblichen Tiere immer als Männchen verkannt worden. Wir kennen das. Man projiziert seine größten Ideen in die Natur hinein, liest sie wieder heraus und präsentiert sie als naturwissenschaftliche Tatsache. Da die Falkin das schnellste Tier der Welt ist, bis zu 300 Kilometer pro Stunde, ist sie männlich. Da die Adlerin der stärkste Vogel ist und am höchsten fliegt, ist sie männlich. Und wir alle glauben es und besehen, ich auch bis heute, oder bis ich das schrieb. Aber an die Herrscherinnen der Lüfte kann ich mich schnell gewöhnen. Passen ja auch gut zusammen, die Bundeskanz und die Bundesadlerin. Um nun auf die roten Falken zurückzukommen. Es sollte klar geworden sein, dass der Falke irreführend ist, da das Weibchen gemeint ist. Wie wäre es mit die Falke? Wie die Angestellte und der Angestellte. Und die Jungs, falls das Femininum ihnen wie üblich nicht zusagt, können wählen zwischen Falkerich und Drittel. Hm.
was zu hören?
Ja.
Also in diesem Buch, Deutsch auf Vorderfrau, irgendwie vielleicht mal der Reihe nach, das zweite Buch aus dem Jahre, ich glaube 2008 war das, trägt den Titel Der Kaiser sagt Ja. Da lese ich jetzt die Glosse Herrenausstatter. Am Mittwoch flog ich mit der Lufthansa nach Boston. Im Bordmagazin entdeckte ich eine Anzeige von herrenausstatter.de für Schuhe der Firma Lloyd. Ich blieb daran hängen, weil mein Stiefvater, der früher Manager war, nur Lloyd-Schuhe trug. Die waren schon damals angesagt. Er ist seit 20 Jahren in Rente, heute trägt er lieber weiche Lederschlappen und bequeme Wolljacken, über die er früher noch müde lächeln konnte. Lloyd-Schuhe erkennen nur Kenner, und zwar an dem roten Streifen unter dem Schuh. Wenn das kein feines britisches Understatement ist. Allerdings kommen die Schuhe aus Sulingen in Niedersachsen. Die Anzeige weckte unangenehme Erinnerungen an viele familiäre Auseinandersetzungen über das richtige Outfit. Ständig legte mein Stiefvater mir Gertrud Höhler als Vorbild ans Herz. Wenn ich so klassisch elegant auftrete wie Sie, könnte ich für meine Vorträge auch viel mehr Geld verlangen. Mag er sein, aber Spielregeln für Sieger, das ist ein Titel von Gertrud Höhler, waren gar nicht mein Thema. Und überhaupt wollte ich lieber wie Louise F. Pusch auftreten. Die Fans saßen immer schon in der ersten Reihe und schlossen Betten ab. Heute hat sie wieder diese Gesundheitsscanne von Dr. Scholl an. Nein, die ollen Birkenstockschuhe. Und ich habe sie nur selten enttäuscht. Das bequeme Leben wollte ich lieber schon gleich, nicht erst als Rentnerin. Während ich so meinen Erinnerungen nachhing, rückte das ulkige Wort Herrenausstatter mehr und mehr in den Vordergrund meines Bewusstseins. Bis heute hat es mich nicht losgelassen. Ausstatter oder Ausrüster, Englisch Outfitters, bieten alles, was man so braucht für den sportlichen Wettkampf oder die Jagd. Offizielle Ausstatter der derzeitigen Fußball-EM sind Adidas, Nike und Puma. Der Herr von Geblüt trägt heute keine Rüstung mehr, aber ausgerüstet wird er immer noch für den täglichen Kampf gegen die Rivalen. Die Einzelheiten seines Outfits signalisieren ihm nachdrücklich die Klasse des Trägers, wie beim Hirsch die Art des Geweihs. Deshalb braucht der Herr die feinsinnige Beratung seines Herrenausstatters bei der Auswahl all der Signale, die von seinem Status künden sollen. Wir Frauen mögen lachen über das sterile Grau der Geschäftswelt. Das beweist nur, dass wir keine Ahnung und zum Beispiel nicht genügend unter den Schuh geblickt haben. Wo der rote Streifen doch allen Insidern eindeutig von Lloyd und der Hochpreisigkeit des Schuhbesitzers kündet. Mit Lloyd-Schuhen, Armani-Krawatten und Jobhemden signalisiert der Mann seinen Anspruch auf einen gehobenen Platz in der Männerhierarchie. Diese Aufklärung über den todernsten Code des richtigen Anzugs und der richtigen Accessoires für den Herrn verdanke ich dem Buch Games Mother Never Taught You, Corporate Gamesmanship for Women von Betty Lehan Harrigan aus dem Jahre 1977. Das ist ein wichtiges Buch. Von der Startseite von herrenausstatter.de führt ein Link zu damenausstatter.de, aber nicht umgekehrt. Klickt Frau sich rüber zu damenausstatter.de, wird sie sogleich mit einer Dame im BH konfrontiert. Herrenausstatter.de dagegen startet mit teuren Hemden, Anzügen, Schuhen und Krawatten edelster Marken. Das ist wohl gut zu verstehen. Zur Ausstattung des Herrn gehört natürlich auch mindestens eine Dame. Möglichst sexy sollte sie sein, dabei standesgemäß gekleidet. Auch da ist der Herrenausstatter gern behilflich. Wir kennen ja den Film Pretty Woman. Damit die Edelprostituierte mit ihren billigen Klamotten nicht den Status ihres reichen Freiers untergräbt, wird sie erstmal zum Damenausstatter geschickt. Als ich Joey, das ist meine Freundin, vom Herrenausstatter erzählte, lachte sie laut und rief: Herrenbestatter. Genau, eine echte Marktlücke.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland Freiburg hörtet ihr heute einen Vortrag mit Lesung der feministischen Linguistin Luise F. Pusch. Für die Aufzeichnung danken wir Antje von Coloradio Dresden.